Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mein Name ist Petra Ries, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Nils Landgren, heute Posaunist, Bandleader, Sänger, Produzent, Festivalleiter. Er ist unser Gast heute in Klassik à la carte. Nils Landgren, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Jazz Baltica steht wieder vor der Tür. In knapp 3 Wochen ist es soweit. Schon die 5. Ausgabe unter Ihrer Leitung.
Stimmt.
Wo ist eigentlich die Posaune von Mr. Redhorn? Was macht die Posaune ohne Nils Landgren?
Die Posaune steht in einer Ecke wahrscheinlich und wartet auf mich.
Und weint leise vor sich hin, wenn sie nicht gespielt wird.
Kann gut sein, ja.
Was man weiß es ja nicht. Darüber erfahren wir auch gleich mehr. Der erste Titel heute kommt von ihrer jüngsten CD, dem Bernstein-Projekt, dem Bernstein-Album Some Other Time, A Tribute to Leonard Bernstein. Wir beginnen mit einem ganz leisen Stück. Es ist die Liebesballade Maria. Maria von Leonard Bernstein aus der West Side Story mit Nils Landgren, seinem Quartett und den Bochumer Symphonikern unter der Leitung von Vince Mendoza. Neue Musik von und mit Nils Landgren. Klassik à la carte mit Nils Landgren, der ist heute unser Gast hier auf NDR Kultur. Wir haben gerade Maria gehört und schon drüber gesprochen. Ein sehr schönes Liebeslied, das ist schon ganz oft aufgenommen worden. Sie haben hier das nur mit Posaune gespielt. Sie hätten ja auch singen können. Warum eigentlich nicht?
Weil so viele haben das schon gesungen. Und der Arrangeur Vince Mendoza hat eine Idee gehabt, das ein bisschen mehr lebendig zu machen, ein bisschen mehr jazzy und so. Und ich fand die Idee auch ganz gut. Und ich drücke mich auch sehr gerne aus auf meine Posaune. Das ist ja wie, für mich ist das ja auch eine Art von Singen. Nur gibt es keine Worte dazu, aber das deswegen dachte ich, okay, das passt. Ein paar instrumentale Nummern kann man auch auf so eine Platte haben. Und ich bin mit diesem Stück sehr zufrieden.
Es ist sehr viel Jazz drauf, aber teilweise kam es mir so vor, als könnten da noch mehr, also könnte noch ein bisschen mehr Raum für die Improvisation sein. Und ist, als sei das Arrangement doch sehr, sehr stark. Wie viel Freiheit verträgt Bernstein und wie viel Arrangement muss man ihm da lassen?
Also Bernstein verträgt sicher viel Freiheit und wir haben uns ja eigentlich auch viel Freiheit genommen. Aber mit Respekt für seine Musik, mit Respekt für seine Kunst. Wir haben ja auch viele Nummern ohne Orchester aufgenommen. Und da, also das Entscheidende für mich ist, wie klingt es und wie kommt es bei mir erstmal rüber? Und lieber weniger als mehr. Ja.
Ja, ein bisschen so die schlanke.
Ja, also das, man kann ein Statement machen, auch ohne zu viel zu machen, finde ich. Und das haben wir hier versucht zu machen. Das ist so mein Ansatz.
Maria ist eine leise Ballade und einerseits, so kenne ich Nils Landgren natürlich von der Funk Unit, ist Nils Landgren sehr laut, aber es gibt ja auch wunderschöne Balladenalben. Mhm. 1996, glaube ich, war das erste erschienen.
Ja.
Dann die Sentimental Journeys, zu später. Das sind wundervolle Alben. Steckt in dem Herz eines Posaunisten auch so eine lyrische Ader?
Ja, klar. Ich brauche ja beides. Ich meine, sonst wäre das ja langweilig für mich und für das Publikum auch, glaube ich. Ich möchte mich ja so ausdrücken, wie ich mich in dem Moment fühle, also wo ich bin. Und wenn ich zum Beispiel ein Funk-Unit-CD aufgenommen habe und eine lange Tour gemacht habe, dann möchte ich was anderes tun. Und dann möchte ich gerne auch ein bisschen Innerlichkeit zeigen für mich und für die Zuhörer. Und ich brauche diese Wechsel zwischen die so Sachen, die in die Beine geht und die Sachen, die dann nur in die Seele geht. Das kann man ja auch natürlich kombinieren. Das machen wir auch zum Teil. Aber ich finde, diese Art von mich selbst in verschiedenen Art und Weise auszudrücken, das ist für mich das ist meine Kunstform. Mhm. Und so möchte ich das gerne weitermachen.
Und deswegen auch die Wahl der Stimme. Also man muss ja nicht jeder Posaunist oder Blechbläser wählt auch noch den Gesang. Damals haben ja auch manche Leute gesagt, oh, klingt ein bisschen so, erinnert an Chet Baker.
Ja.
Ging mir nicht unbedingt so, obwohl ich es nachvollziehen konnte. Aber warum, wann kam der Moment, ich will zu meiner Posaune auch noch meine menschliche Stimme hören?
Das kam so Anfang 80er Jahren, glaube ich. Da bin ich ein bisschen angefangen, wenn nicht singen, mehr zu schreien, weil wir haben so ein Soulband gegründet, so ein riesen 13-köpfige Band mit viel Gesang und viel Bläsersätze und also richtig, richtig toll. Und ich als Mitgründer habe vorgeschlagen, ich kann vielleicht auch ein Stück singen von James Brown, Sex Machine. Und so bin ich angefangen. Und das war so ein kleiner Durchbruch für mich in Schweden. Und ich dachte, hey, das ist ja cool. Und ich habe dann einen Plattenvertrag bekommen. Und die haben mich gefragt, ja, hast du denn Musik? Hast du schon Musik komponiert und so? Ich sagte, ja klar, ich habe alles zu Hause. Ich hatte ja nichts. Aber ich bin dann angefangen zu schreiben und ich wollte dann auch singen. Ich wollte Texte schreiben, ich wollte mich auch also textlich und musikalisch ausdrücken. Und so ist es dann weitergelaufen einfach. Und mit den Jahren versucht man natürlich, das zu verbessern und verfeinern und die optimale Ausdrucksform zu finden. Und also ich bin unterwegs, das zu finden bis zum Sterben.
Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, haben wir gesagt.
Ja.
Gibt es denn da noch andere Vorbilder? Ich denke jetzt zum Beispiel an die Ballads von John Coltrane.
Klar.
Balladen zu spielen ist definitiv eine Herausforderung.
Es ist. Und da hat ja Coltrane und Miles Davis, die haben ja gezeigt, dass man kann wirklich mit kleinen Mitteln eine Geschichte erzählen. Und John Coltrane's Ballads ist eine von meinen absoluten Lieblingsplatten aller Zeiten.
Was hat er?
Sein Ton, seine Art von wie er die Noten wählt. Weil er hat ja total anders gespielt als alle anderen bis zu dem Punkt, wenn er denn auf die Szene kam. Und er war ja ganz umstritten auch, wie er spielte. Aber auf diese Platte hat er wirklich nur Songs ausgesucht und er spielt die Songs als Songs. Als Lieder. Und das finde ich so ganz toll. Es ist eine ganz direkte Form von Musik zu machen. Und er macht ja nicht so viel. Er bleibt in dem Form. Ungefähr wie wir beim Bernstein. Er bleibt in dem Form und versucht sich da auszudrücken, aber mit so wenigen und kleinen Mitteln wie möglich.
Wir hören noch einen Bernstein mit Janice Siegel. Jetzt im Duett mit Nils Landgren. Ganz kurz, was ist das für eine Dame?
Also, die ist total klasse. Wir haben uns in Indonesien kennengelernt, in Jakarta, auf einem Festival dort. Und sie sagte, ja, ich mag deine Musik. Und das war natürlich eine große Überraschung für mich. Und so ist es angefangen.
Nils Landgren gemeinsam mit Janice Siegel von Manhattan Transfer hier bei uns auf NDR Kultur, Musik von Leonard Bernstein, Something's Coming. Nils Landgren, unser Gast heute in Klassik à la carte, Something's Coming. Das ist für mich eigentlich eine super Brücke zum nächsten Thema, zu dem, was in knapp 3 Wochen kommen wird. Jazz Baltica nämlich.
Ja,
es wird auch ein bisschen Nils Landgren Geburtstag gefeiert. Es gibt eine große Funk Night extra für Sie. Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich gut an. Also ich habe ja erstmal natürlich meinen Intendant gefragt, ob ich sowas machen darf. Weil aus Prinzip versuche ich ja in erster Reihe mich selbst nicht in den Vordergrund zu stellen, weil das geht ja als künstlerischer Leiter darum, eigentlich andere Künstler zu vorstellen. Aber in diesem Fall dachte ich, okay, ich bin 60 Jahre alt, ich fahre 40 Jahre im Geschäft und bin Leiter dieses Festivals. Vielleicht kann ich auch mal spielen. Und er hat zugesagt und deswegen machen wir das. Und das ist ja seit längst ausverkauft, das ist wunderbar. Und wir freuen uns total.
Da sind auch tolle Gäste noch dabei. Moblow, das ist ja auch so eine super Funk-Band. Also das wird, glaube ich, ein sehr heißer Abend werden, wenn man das in dem Zusammenhang so sagen kann.
Das wird, hoffe ich, heißer Abend. Und also das ganze Festival ist ja mehr oder weniger total ausverkauft, alle Konzerte. Und das geht ja in viele verschiedene Richtungen. Das ist ja kein Mainstream-Festival. Man kann eigentlich alle Richtungen sich da anhören. Und das zeigt auch, dass Leute in Deutschland, auf jeden Fall im Norddeutschland, die sind neugierig immer noch, weil viele von den Bands sind unbekannt. Trotzdem ist es voll überall. Und das zeigt auf ein Neugier von unserem Publikum. Und das finde ich ja ganz toll, dass die einfach kommen und dass die sagen, hey, was hast du dieses Mal vor? Wir haben ja keine richtig teure amerikanische Bands oder so. Wir halten uns in Europa, das ist in dem Sinne, wie das eigentlich angefangen ist, Jazz Baltica. Das war ja so am Anfang, das war Musik von die baltischen Staaten, also Schweden oder Norwegen sind auch eingebunden, auch wenn die auf die andere Seite, die liegen an der Atlantik. Aber das war immer so, die skandinavischen Länder und Deutschland und ja, und so weiter und so weiter. Ich finde auch das ganz wichtig, dass auch deutsche Musiker beim Festival spielen dürfen. Weil oft ist es ja so, dass da gibt es ja keinen Platz für die deutsche Musiker, weil das ist schon voll mit großen Namen und da kann man sich nicht mehr Sachen leisten. Und ich finde, hier hat man die Chance, auch eine Karriere in Deutschland mit deutschen Musikern anfangen. Das sehe ich als einen wichtigen Punkt auch.
Auch Spielmöglichkeiten zu schaffen. Und es geht auch ums Experimentieren. Ne? Das haben Sie auch mal gesagt, das sei so toll an diesem Festival. Große Namen kommen ja jetzt aber. Also im Programm, gelesen habe, Joachim Kühn mit seinem neuen Trio und dann Wolfgang Dauner mit seinem Sohn. Also da sind natürlich auch zwei Namen. Der eine sehr intellektuell, der auch wunderbar Bach spielen könnte. Und auf der anderen Seite Wolfgang Dauner, der ist ja doch so hier in Deutschland auch bekannt aus der United Jazz and Rock Geschichte. Genau. So, da kommen ja schon zwei Leute, die auch große Namen haben, auch so ein Stück. Ist das für Sie auch ein Stück deutsche Jazzgeschichte dann?
Natürlich ist es das. Und ich habe ja durch alle Jahre, die ich in Deutschland gearbeitet habe, habe ich ja so viel gelernt über deutsche Musiker und die Tradition, die hier gibt. Und die beiden repräsentieren natürlich genau diese Tradition. Tradition durch Erneuerung, kann man sagen. Weil irgendwie waren die ja schon damals, wenn die angefangen sind, Pioniere in Deutschland. Und in Art und Weise sind die das immer noch. Auch so alt, wie die gewordenen sind, sind die so geblieben. Die sind Kinder in Art und Weise geblieben. Und das finde ich ja so toll. Die sind immer noch, die zeigen auch Neugier. Und das spricht meine Seele an. Und ich stelle natürlich sehr gerne deutsche Legende vor beim Festival.
Die ja aber auch mit eben der Jugend kommen, Dauner mit seinem Sohn.
Genau.
Also genau richtig. Ja. Und der Joachim Kühn mit seinem New Trio. Mhm. Was gibt es denn noch so an sage ich jetzt mal, jungem Spirit bei dem Festival?
Also Christian Lillinger zum Beispiel, ein Schlagzeuger, ein ziemlich junger Schlagzeuger. Er ist auch ziemlich wild und sehr politisch. Er ist aber sehr, sehr spannender Musiker. Ein sehr freier Musiker in allem Sinne. Also er ist einfach frei. Und ich finde, so soll es sein. Das soll in jede Richtung gehen. Und das kann es auch machen, solange die Qualität da ist. Und die Qualität muss immer da sein. Und das ist egal, ob das ein Dixie-Band ist oder ob das ein Free-Jazz-Band oder alles inzwischen. Da gibt es ja immer, es geht um das Qualität, um das Musikalität. Und wenn man als Musiker wirklich ernst mit seiner Musik umgeht, dann kann man es auch zu einem Publikum rüberbringen. Und ich glaube, vor allem, wenn man nicht erzählt, was man spielt. Weil ich meine, für mich ist es oft so, dass ohne Schubladen funktioniert es ja am besten. Ich gehe einfach rein und höre mich die Musik an. Und wenn es mir anspricht, dann ist es gut. Egal, was es ist.
Über die Schubladen und über Frauenpower reden wir gleich. Mhm. Und jetzt gibt es erstmal ziemlich viel Power von einer ganz bekannten Band. Den Titel muss man eigentlich gar nicht ansagen. Das ist sehr viel Groove hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Musik von ABBA. Money, Money, Money von dem Funky ABBA-Album, das Nils Landgren 2004 aufgenommen hat. Und gerade haben Sie erzählt, dass jetzt auch das ABBA-Museum angefragt hat, dieses Projekt wieder zu beleben. Warum, was wollen die damit machen?
Die wollen einfach ein paar tolle Konzerte machen mit dieser Version von ABBA. Ja. Also der Benny Andersson selber hat ja gesagt, dass er das ganz toll fand, dass es keine Kopie ist, weil da gibt es ja so viele Kopien, ABBA-Kopien, die rumfahren. Und wir haben was anderes gemacht, weil das wollten wir machen. Ich habe Benny gesagt, wir wollen eine Platte machen, das sollte Funky ABBA heißen. Er sagte, ABBA war nie Funky. Dann sagte ich, ja klar, deswegen wollen wir das machen. Und er hat die Erlaubnis gegeben und deswegen konnten wir das aufnehmen. Und er spielt auch auf die Platte. Also das ist natürlich ein Zeichen von das ABBA-Museum, dass die wollen ein bisschen die ABBA-Geschichte erweitern. Denn. Also die wollen das ein bisschen erneuern, weil sonst ist alles dort alles so richtig so buchstäblich ABBA, wie das denn
so
damals historisch, war.
Historisch. Also
ja, ja, alles.
So
ja, sehr, sehr historisch und sehr genau nur ABBA-Versionen von alles. Und jetzt dürfen wir da spielen. Und ich finde es toll, deswegen werden wir das auch nächstes Jahr machen.
Geht ja auch darum, dann die Musik dadurch lebendig zu halten. Denn nur wenn man ein bisschen was weiterträgt und modernisiert, dann kann es auch weiter existieren in der Zukunft.
Das kann sein.
Ja, wie so eine,
ja, ich weiß nicht,
so
wie die denken,
Museum,
aber ich,
ne,
weiß nur, dass die Leute, die da arbeiten, die Geschäftsführerin und die anderen, die sind ja große Fans. Und das hilft dann natürlich.
Und Nils Landgren hat ja schon in den 70er Jahren selbst bei ABBA-Produktionen mitgespielt.
Mhm.
Als Posaunist.
Das stimmt.
Kann man an der Stelle ja auch nochmal.
Ja, Voulez-vous, 79.
Genau.
Und das war natürlich, das ist eine große Ehre dabei gewesen zu sein. Das ist ja natürlich... Also heutzutage habe ich das richtig verstanden auch. Damals war das ja okay, aber ja, spielen wir. Aber heute ist es, das ist ja eigentlich historisch, weil ich bin der einzige Posaunist, der bei einer ABBA-Aufnahme dabei gewesen bin.
Apropos Power, es gibt auch ziemlich viel Frauenpower bei dem Jazz Baltica Festival mit einer All-Star-Band und vielen Namen, die mir jetzt gar nicht so viel gesagt haben. Zum Beispiel auch der Leiterin. Wie kamst du zu dieser Band?
Ich wollte in das Kulturhaus in Stockholm ein Konzert im Rahmen von Stockholm Jazz Festival letztes Jahr machen. Und dann hatte ich auch vor Auge, das als Test zu nutzen für das, was für Jazz Baltica vielleicht machbar wäre. Und dann habe ich die Komponistin und Arrangeurin Ann-Sophie Söderqvist gefragt. Die ist eine schwedische Musikerin, die spielt ja auch Trompete und Flügelhorn. Wir kennen uns seit den 70er Jahren. Wir sind genau im gleichen Zeitpunkt sind wir angefangen, in Stockholm zu arbeiten. Und sie hat sich wirklich über die Jahre entwickelt. Die ist so eine große, finde ich, Komponistin und Arrangeurin geworden. Und sie hat ihre eigene Band. Ich wollte dann beim Jazzfest eine Band mit nur weiblichen Musikern haben. Nicht in erster Reihe, weil die Frauen sind, aber ich wollte zeigen, wie viele gute weibliche Musiker, das gibt's. Wir haben das auch nicht als Frauenband angekündigt, überhaupt. Das wollte ich eigentlich auch nicht bei Jazz Baltica, aber man wollte das deutlich machen, was da passieren sollte. Und okay. Und das ist eine ganz tolle Besetzung von die Frauen, die dann bei Jazz Baltica Ensemble die letzten 5 Jahre dabei gewesen sind, plus andere Musiker aus Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Deutschland. Und das ist wirklich voll Power. Die Arrangements sind super, die Kompositionen sind super, die Solisten sind super, das Ensemblespiel ist klasse. Ich weiß es ja, weil wir haben das schon mal probiert. Ich finde, das ist wirklich, das zeigt einen Weg auch in die Zukunft. Das zeigt, dass, okay, jetzt ist die Zeit reif. Man kann nicht mehr sagen, ey, muss die Frauen auch dabei sein oder oh, da müssen die beweisen, dass die gut spielen können und so weiter. Das hört man immer wieder von uns Männern dann. Und ich bin der Meinung, dass jetzt müssen wir dann für beides ein Thema kommen. Und das ist dann ein, von meiner Seite, das ist kein Museum oder Zirkus oder irgendwas so in die Richtung. Das ist wirklich nur, ich wollte gerne zeigen, dass, hey, guck mal, wie viele tolle Frauen gibt es denn, die wirklich auch tolle Musiker sind. Und das muss ja auch bedeuten, das gibt es ja dann Tausende von mehreren.
Ja, und da ist jetzt auch ein Generationenwechsel natürlich am Start. Genau. Es gibt ja auch, die Ausbildungssituation hat sich verändert, vor allem in Deutschland natürlich. Und jetzt gerade von wegen Generationswechsel, also die Ann-Sophie Söderqvist ist offensichtlich dann eher mehr ihre Generation, eine Generation, wo es noch nicht so viele Frauen im Jazz gab.
Sie war die Einzige damals.
Wir haben gerade schon über das Kulturhaus in Stockholm kurz gesprochen, wo sie ja auch Musikkonzepte entwickeln, Konzerte veranstalten. Sie haben auch mal als künstlerischer Leiter das Berliner Jazzfest gestaltet und jetzt seit 5, 6 Jahren schon Jazz Baltica. Wie ist das eigentlich im Vergleich? Ist es leichter, Konzerte in Schweden oder in Deutschland zu organisieren, zu veranstalten?
Das ist ja kein Riesenunterschied, muss ich sagen. Aber das ist ein bisschen abhängig von, wie man das macht und was man macht. Ich habe ja das Gefühl, dass die Leute in Deutschland eine gewisse Neugier immer noch haben. Die Schweden sind ein bisschen mehr so, kenne ich nicht, will ich nicht. Und die Deutschen sagen, kenne ich nicht, ah, das wäre toll. Und insofern ist es auf einer Seite vielleicht einfacher, in Deutschland Sachen zu veranstalten, wenn man den Vertrauen kriegt. Auf der anderen Seite, ich als Ausländer, da gibt es ja auch ein gewisses Misstrauen. Was macht er denn hier? Und warum muss er unsere Festival leiten? Also ich habe ja auf jeden Fall in Berlin das erlebt, als Leiter des Jazzfest Berlins. Ich war ja 5 Jahre insgesamt da. Und ich fand es sehr interessant. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe auch eine ganz tolle Zeit gehabt. Mein Intendant war ein fantastischer Typ, Joachim Sartorius. Die ganze Organisation war super. Und es war ja auch ein Riesenerfolg, alle Jahren. Aber immerhin, da gab es immer so ein kleines Misstrauen, auch von die Zeitungen natürlich, von den Berliner Zeitungen. Die sind ja ziemlich hart manchmal. Da muss man auch lernen. Solche Kritiken habe ich ja selten gelesen, also wo ich auch selber dann eingebunden bin, trotz dass ich nicht selber auf die Bühne stehe. Aber wie gesagt, das gehört ja zum Geschäft. Ich finde, in Schweden, wenn man denn ein Vertrauen aufgebaut hat, genau wie in Deutschland, dann kann man auch eigentlich fast alles machen. Und jetzt bin ich auch so weit in Schweden, ich kann Konzerte veranstalten und mein Name steht als eine Art von Garantie von das, was präsentiert wird, ist auch hörenswert und manchmal auch sehenswert.
Cantus Köln unter der Leitung von Konrad Junghähnel mit Musik von Johann Sebastian Bach. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Ein Musikwunsch unseres Gastes Nils Landgren heute in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Nils Landgren, wie ist Ihre Beziehung zur Musik von Johann Sebastian Bach?
Man kann ja gut sagen, dass ich habe eine ganz enge Beziehung persönlich zu seiner Musik, weil ich bin mehr oder weniger damit aufgewachsen. Meine Mutter hat es sehr gemocht. Und damals gab es ja die alte Plattenspielen, wo man dann, sie hat einiges von Bach gespielt und ich fand es toll. Später bei meiner Ausbildung habe ich mich für Barockmusik sehr interessiert. Und damals müssten wir auch in unserer Hochschule, müssten wir Blockflöte lernen. Ich bin Blockflötpädagoge sogar. Ich habe alles vergessen, ich kann ja nicht mehr Blockflöte spielen, aber ich mag den Sound, den Ton, so wenn es so gespielt ist wie hier zum Beispiel. Und Johann Sebastian Bach ist ja wirklich ein von unseren größten Komponisten aller Zeiten. Und ich wollte eine längere Zeit auch Barockmusiker werden, weil ich fand, die Musik ist so vielfältig, so interessant, hat so viele Ebenen. Und eignet sich auch dann gut für Improvisation. Weil die großen Meister damals, die waren ja alle Improvisatoren. Und sogar die Musiker konnten das auch. Und als Posaunist dachte ich, hey, vielleicht kann man hier eine Brücke bauen. Vor einigen Jahren habe ich dann ein eigenes Barock-Ensemble gegründet, New Eyes in Barock. Dadurch, dass ich ein Angebot gekriegt habe von das Bach-Festival in Leipzig. Die haben mich gefragt, ob ich das vorstellen konnte, was in die Richtung zu machen. Und dann dachte ich, hey, da muss ich eine Band haben. Und so ist das entstanden. Und das gibt es immer noch. Und wir werden auch am 11. Juni wieder beim Bach-Festival spielen. Und das finde ich natürlich ganz toll. Das ist sehr unorthodox, weil wir haben einen Baritonsax, einen Kontrabass, eine Gitarre, eine Konzertsängerin und ich. Aber wir spielen das mit großem Respekt für die Musik.
Also das ist dann schon Bach,
ja.
Mehr Musik von, also Musik von Bach, oder wie viel Landgren ist da noch mit drin?
Das ist Musik von Bach und Händel und Vivaldi und Purcell und alles Mögliche. Aber ein Großteil ist von Johann Sebastian Bach. Und natürlich steckt ein bisschen von mir drin, weil ich kann ja nicht nur 1:1 spielen, aber wir nehmen uns kleine Freiheiten, aber wir versuchen das, genau wie bei alles, was ich tue, wir versuchen uns innerhalb die Grenzen zu halten. Also wir machen kleine Ausweichungen, aber wir gehen nicht zu weit weg. Und ja, manchmal kracht das auch richtig. Das darf auch sein.
Aber so ein bisschen im Spirit von Bach bleiben,
genau,
um es mal
immer,
modern
immer,
zu sagen. Ne? Den
ja.
Respekt, aber auch
den Respekt. Und die Melodien sind fantastisch. Die kontrapunktischen Sachen sind unglaublich. Und das ist auch natürlich eine Herausforderung für uns als Musiker. Und wir haben eine ganz tolle Sängerin dabei, die ist ja wirklich also eine klassische Konzertsängerin, aber mit Verstand für viele verschiedene Musikformen. Und die singt ja auch in meiner Weihnachtstruppe, Christmas with my friends.
Ja, Jeanette, das ist auch immer wieder, glaube ich, da gibt es Leute, die haben das schon im Kalender stehen,
das
wann
hoffe
wieder
ich.
Christmas
Weil
with friends kommt.
Wir werden ja dieses
genau.
Jahr wieder spielen. Ja.
Stichwort Band ist ja gerade auch schon gefallen, Stichwort Teamwork. Da gibt es sogar eine Platte von Nils Landgren, die so heißt. Und eine der ganz wichtigen Bands, glaube ich, eine Herzensband, ist ja auch die NDR Big Band. Das ist ja eine ganz besondere Liebesgeschichte.
Klar.
Wie ist die, wie könnte man diese Liebesgeschichte beschreiben?
Also ich bin einmal eingeladen als Gast, so Mitte 90er Jahren. Und kurz danach hat man mich gefragt, jemand geht in Rente, vielleicht hättest du Interesse. Und ich dachte, nee, nach Deutschland zu ziehen, warum? Aber dann dachte ich, hey, das ist ja toll, dann kann man vielleicht, das zu erleben, also als Ausländer zu arbeiten, einen neuen Job mit neuen Kollegen, eine Sprache richtig gut zu lernen zu können und so weiter, das war für mich eine große Herausforderung. Und ich habe das mit meiner Frau besprochen und sie sagte, hey, das machen wir. Ich habe den Job sozusagen bekommen als Probeanstellung, also man muss ja ein halbes Jahr getestet werden.
Und der Test ist ziemlich gut ausgefallen,
ja,
offensichtlich, ne?
Ja,
also.
Und seitdem, ich bin ja nicht mehr dabei, aber ich habe so viel Spaß mit meinen Kollegen gehabt. Also die waren ja vom Anfang an sehr freundlich und die waren, also die spielen ja auch auf einem sehr hohen Niveau. Die haben einfach mir gezeigt, dass okay, auch in einem Big Band kann man wirklich große Solisten dabei haben und da gibt es auch viel Freiheit. Und
also nicht so eingeengt, wie man vielleicht zuerst denken könnte, das klang jetzt so ein bisschen durch, sondern das war eine Erfahrung mit der Big Band, kann man so richtig, wie man im Jazz sagt, die Kuh fliegen lassen.
Absolut,
auch.
Kann
so
man machen und man dürfte auch eigene Sachen machen, man dürfte auch so frei arbeiten. Ich fand es, das war eine sehr offene Einstellung vom Anfang an. Und so ist es ja immer noch. Und ich finde es ganz toll. Es ist wirklich ein super Band mit tollen Leuten.
Die ja jetzt einen ihrer wichtigsten Musiker vor kurzem verloren hat, Lutz Büchner.
Genau. Lutz ist in Tokio gestorben. Und also ganz plötzlich nur, total unerwartet. Und das ist natürlich ein großer Verlust. Als Mensch und als Musiker vor allem Dingen. Und den Platz wird schwierig zu besetzen, das muss man sagen. Und wir vermissen natürlich alle Lutz sehr. Aber in Art und Weise muss man ja auch denken, Lutz ist immer noch da. Seine Seele ist da. Und solange wir an Lutz denken und über Lutz sprechen, existiert er immer noch.
Das können wir jetzt tun. Bei dem folgenden Titel ist er nämlich dabei. Das ist Musik von Joe Sample, die klingt und schmeckt ein bisschen nach Cuba Libre, I Believe In, ein Titel mit der NDR Big Band. Joe Sample hier selbst auch am Piano und Keyboard, Nils Landgren, Posaune und der vor kurzem verstorbene Lutz Büchner, Klarinette, war mit dabei bei dieser Aufnahme. Auch Joe Sample ist 2014 verstorben, Nils Landgren. Mhm. Das war auch ein bisschen traurig, ne? Das war ja auch eine gute Bekanntschaft.
Ja, ja, das war, er war ja mein ja. So ein extra Papa, kann man sagen, und ein sehr guter Bandleader und ein sehr guter Freund auch über die Jahre geworden. Und ja, das ist natürlich schade, aber ich meine, so ist es ja. Wir irgendwann müssen wir sterben. Früher oder später, ja.
Und gehen. Ein bisschen liegt schon so ein bisschen Abschied in der Luft gerade, das Thema hier in Klassik à la carte, weil der nächste und auch unser letzter Titel für heute in der Sendung heißt The Farewell mit Nils Landgren und Esbjørn Svensson, der 2008 ganz tragisch bei einem Tauchunfall verunglückt ist. Komponiert hat das Stück Bengt Arne Wallin.
Ja,
und das
Bengt-Arne
ist auch
Wallin.
Jemand, den Wallin?
Ja, Bengt Arne Wallin ist ja auch, er war mein und auch Esbjørns Mentor. Musikalisch und auch ein bisschen menschlich, weil er war wirklich ein toller Typ. Und er ist auch vor kurzem gestorben vom Krebs. Und für mich war das eine große Ehre, auf seine Beerdigung zu spielen. Und der Bengt Arne ist Schwedens so größter Jazzpionier, kann man sagen. Und er hat uns alle den Weg gezeigt. Und wir wollten dann Bengt Arne dieses Lied widmen. Also er hat es mit mir gemeinsam für einen Film komponiert. Film war schlecht, aber die Musik ist gut. Und ich und Esbjørn, wir wollten das gerne einmal aufnehmen. Und das passt ja gut her, The Farewell. Besser geht's nicht, oder?
Nö. Ist das Thema Abschied und Tod auch schon ein Thema für Nils Landgren? Stichwort 60. Geburtstag im Februar. Denkt man da anders nochmal drüber nach, oder?
Ja, ein bisschen. Also man merkt ja, dass Leute sich umrum, die verschwinden ja.
Gerade die Freunde, die gehen
ja,
dann jetzt.
Und dadurch fängt man ja an, dran zu denken. Früher war das so, man denkt einfach nicht nach. Aber jetzt mit so vielen Freunden, die dann weg sind, manche sind auch nicht besonders alt. Natürlich fängt man an zu denken. Ich glaube auch, das ist gut. Weil man muss irgendwie klarkommen, damit das, da gibt es ja keinen Weg zurück. Das ist ja nicht besonders toll. Aber erstmal kann man sich ja freuen, dass man bisher dabei ist. Das ist ja der Nummer eins. Und man kann sich auch freuen auf alle die gute Sachen, die man mit diesen Leuten erlebt haben. Die bleibt ja in Erinnerung. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich immer noch am Leben bin und ich hoffe, dass es so eine Weile bleibt.
Sie haben auch noch einiges vor, nicht nur Jazz Baltica, das Festival dieses Jahr, das am 24. anfängt, das übrigens Dr. Christian Kundt, der Chef vom Schleswig-Holstein Musikfestival, als Kleinod auch bezeichnet hat.
Ja.
Welche Projekte hat Nils Landgren denn noch so vor sich?
Oh, ich habe ja ziemlich viele Projekte gleichzeitig. Den Bernstein-Projekt, also das, was wir mal gehört haben hier, das werde ich ja weitermachen. Das ist ja ein Projekt dann mit also nur klassische Musiker. Das würde ich gerne bis 2018 spielen, weil da ist ja Bernsteins 100 Jahre Feier. Ich bin ein Teil von einem Festival für junge klassische Musiker, Euroclassics in Berlin. Und da mache ich auch jedes Jahr ein großes Konzert oder mehr mit jungen Musikern. Dieses Jahr mit einer Mischung von schwedischen und türkischen Musikern zum Beispiel. Das wird eine ganz tolle Mischung, glaube ich. Ich arbeite ja gerne mit Produktionen, also Victoria Tolstoys neue Platte zum Beispiel. Da gehen sie ins Kino. Das finde ich auch ganz toll. Ich habe ein eigenes kleines Plattenlabel, Redhorn Records. Da bringe ich auch so Platten auch aus ab und zu.
Kommt da eigentlich auch diese Musik, dieses Projekt aus Afrika dann zum Tragen als Produzent?
Ja.
Das ist ja logisch eigentlich, ne?
Mein Projekt Funk for Life, das läuft ja weiter. Das geht ja um ein bisschen Freude, kann man sagen, erstmal an junge Leute in die Slums, in wir sind in Kibera in Nairobi angefangen mit Funk Unit. Wir schleppen so viele Musikinstrumente mit, wie überhaupt geht, und wir verschenken die verschiedenen Schulen, die da gibt's, und die Kinder dürfen die dann benutzen und bespielen. Und wir zeigen, wie die funktionieren, aber die sollen selber rausfinden, was zu spielen.
Kommen die aus Spenden oder woher?
Ja, also entweder kaufe ich Instrumente oder Yamaha verschenkt Instrumente, Musikschulen verschenken Instrumente. Wir lassen die reparieren und nehmen die dann mit. Und das machen wir auch in Südafrika, in Kapstadt und Johannesburg. Und wir versuchen auch Schulen mit Mitteln für Essen und Schulmaterial und alle die Kosten, die dann entstehen, wo die dann nicht mehr bezahlen können. Und da können wir ein bisschen so mithelfen. Vielleicht Studium bezahlen für junge Menschen, die versuchen weiter zu studieren, weil da gibt es ja auch kein Geld dafür. Da kann man ein bisschen mithelfen. Weil ich bin der Meinung, dass wenn wir sind da sehr klein, aber wir können was tun. Und ich meine, wenn jeder von uns, die schon alles haben, und die meisten bei uns haben das, wenn wir was an diese Menschen geben können, dann hätten wir ganz schnell eine bessere Welt. Und ich bin überzeugt, dass je mehr Leute verstehen, wie wenig man machen muss, aber wie einfach es ist, irgendwas zu tun, dann würde es auch schnell gehen. Aber heutzutage denken alle nur an sich selbst.
Ein weites Feld, um es mit Fontane zu sagen. Noch ein kleines Stichwort. Ein Projekt im Herbst, Fragezeichen?
Ja, der Knabenchor Hannover. Ja, wir spielen ja bei NDR, große Sendesaal in Hannover.
Da werden wir dann dabei sein. Nils Landgren, jetzt freuen wir uns erstmal auf Jazz Baltica mit vielen tollen, großen Stars, deutschen Stars mit Nachwuchs. Das wird ein tolles Festival. Es geht los am 24., eigentlich schon am 23. Juni. Gibt es noch Karten? Es gibt noch Karten.
Gibt es einige Karten, ja. Also probier mal. Es gibt ja immer Leute, die krank wert oder die haben keinen Bock mehr oder was weiß ich und gebe die Tickets zurück. Aber also probier gerne mal, aber voll wird es und toll.
Dann wundervoll. Nils Landgren in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Vielen Dank für den Besuch.
Danke auch.
Mein Name ist Petra Ries. Noch einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.